Theodor Billroth war einer der bedeutendsten Ärzte des 19. Jahrhunderts. Viele Jahre hat er in Wien gewirkt, auch in Zürich war er tätig. Das Billroth-Haus in Wien, der Sitz der Gesellschaft der Ärzte, ist nach ihm benannt. Bekannt und berühmt wurde vor allem wegen seiner gewagten Operationen. Die erste Entfernung einer Speiseröhre 1871 geht genauso auf sein Konto wie die erste Entfernung eines Kehlkopfes 2 Jahre später. Aber seinen Ruhm begründet hat vor allem die erste erfolgreiche teilweise Entfernung eines Magens, die ihm 1881 gelang und die er bei einem Magenkrebspatienten durchgeführt hat, nach vielen Fehlschlägen.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Im Billroth-Haus in Wien fand im Juni ein medizinhistorischer Abend statt zu Ehren von Theodor Billroth, der vor 130 Jahren gestorben ist und vor 195 Jahren auf die Welt gekommen ist. Die Gesellschaft der Ärzte hat diese runden bzw. halbrunden Jubiläen zum Anlass genommen, um die weniger bekannten Seiten des Chirurgen zu beleuchten. Wir bringen jetzt eine Zusammenfassung der wichtigsten Stellungnahmen dieses Abends. Zunächst hören Sie die Präsidentin der Gesellschaft der Ärzte, Beatrix Volz-Platzer. Sie spricht zunächst über Billroths Nachkommen.
Theodor Billroth, wie Sie wissen, hatte ja nicht sehr viele Nachkommen. Aber umso zahlreicher ist die Verwandtschaft in Deutschland, die im ehemaligen Ostdeutschland von Rostock aus, und zwar ist es die Verwandtschaft über die Großmutter von Theodor Billroth, die es geschafft haben, den weiblichen Zweig der Familie wieder zusammenzubringen. Und das ist eine ziemlich große Gruppe. Und diese Gruppe hat sich anlässlich des 195. Geburtstages, sie haben sich für die Feier des Geburtstages entschieden, hat sich heuer am 4. Mai in Bergen auf Rügen getroffen und, wie Sie sehen, zunächst an einem Abend im Geburtshaus von Theodor Billroth auf Rügen und am nächsten Tag dann zu einer Festveranstaltung. Ich hatte die Ehre, dort über das Wirken von Theodor Billroth in Wien berichten zu dürfen. Und immerhin, er hat ja über 25 Jahre die Medizin in Wien und die Chirurgie in Wien geprägt, wie wir dann im Nachhinein hören werden.
Im Anschluss an Volz-Platzer kommt die Medizinhistorikerin Felicitas Seebacher von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zu Wort. Ihr Vortrag dreht sich um die Stärken und Schwächen des Meisters und trägt den Titel »Vertrauen Sie sich meiner Führung an, Theodor Billroth, charismatischer Schulgründer, Starchirurg und Wissenschaftspolitiker«.
Er hat Wissenschaftspolitik gemacht, die die Wiener Chirurgie berühmt gemacht hat. Und er hat dann seine Schüler oder Studierende hinausgeschickt in die Welt bis nach Amerika, Wissenstransfer der zweiten chirurgischen Klinik. Und dann eine kurze Zusammenfassung. Als Basis verwende ich seine Briefe. Die Briefe, die nach Alexander Frankl das Allerheiligste seiner Individualität sind. Als Theodor Billroth 1867 nach Wien kommt, Sie sehen, der charismatische Schulgründer, der Visionär, legt er sein Programm vor, wie er reformieren will, was er für Wien machen will. Und er sagt, vertrauen Sie sich meiner Führung an. Ich glaube, den Weg von der Theorie zur Praxis zu kennen, denn ich gehe täglich hunderte von Meilen hin und her. Sie, meine Herren, müssen freilich das meiste dazu tun. Denn die Zukunft einer Schule beruht auf der Arbeit der Schüler, wie die Zukunft eines Staates auf der Arbeit seiner Bürger beruht. Billroth hatte 3 Töchter, wie Sie bereits erwähnt haben, Frau Präsidentin, die weibliche Seite. Und er hatte aber einen Sohn, der 1 Jahr bevor er nach Wien kam, starb. Das war für ihn eine ganz große Kränkung, ganz große Verletzung, was er auch in dem Brief an Engelmann genau formuliert. Ich habe es früher wohl bedauert, dass ich keine leiblichen Söhne habe. Doch ich habe all den Grund, mit der Wahl meiner geistigen Adoptivsöhne mehr als zufrieden zu sein. Sie bringen mir nicht nur die Achtung und das Vertrauen entgegen, sondern wirklich Liebe, Treue und Anhänglichkeit, wie man sie von einem leiblichen Vater wünscht. Diese Liebe, Treue und Anhänglichkeit formuliert oder definiert eigentlich charismatische Führung. Weber sagt, dass gerade darin das Geheimnis ist. Er gibt seinen Nachfolgern, seinen Assistenten Hoffnung. Er bindet sie an sie. Er macht fast so was wie eine Familie. Er ist ihr Führungspersönlichkeit und er ist zugleich ihr Vater. Und er nimmt diese Erziehung der Jugend als Mission. Er sagt, ich habe hier die stramme wissenschaftliche Arbeit zu tun und ich werde lehren, wie man sie tut. Ich werde, und das ist meine Aufgabe hier, für Deutschland zu wirken, dass sich die Jugend zu deutscher Arbeit, zu deutschem Denken und zu deutscher Sitte erziehe. Alle die Assistenten, die ausgewählt wurden, und Billroth war in der Auswahl sehr genau, er hatte soziale, nationale und intellektuelle Elite, die er auswählte. Wobei, wenn intellektuelle Elite erkennbar war, war für ihn Soziales oder Nationales nicht so wichtig, was sich am Beispiel von Wölfler im nationalen Sinn und von Gusenbauer im sozialen Sinn zeigt. Die Studierenden und später dann seine Assistenten und seine Schüler, wie er sie nannte, fühlten sich als Familie im engsten Sinne. Sie fühlten sich ein Teil vom Billroth-Baum und sie waren auch bereit, Edelzweige, die in Gefahr waren, die Wildlinge, die sie bedrohten, zu stutzen. Die Ambivalenz, in der sich Billroth zwischen national und intellektueller Elite bewegte, sieht man zum Beispiel am Beispiel von Anton Wölfler. Er sagt, er ist Jude, so wie Mikulic Katholik. Beide sind allgemein gebildet und wunderbare Menschen und sehr begabt. Und wenn ich sowas von den Juden sage, muss es was Besonderes sein. Gleichzeitig aber sagt er, er ist ein genialer Chirurg und Operateur, ein vortrefflicher Mensch und Charakter, aber die krumme Nase. Traurig, dass die Nase heute die Besetzung der Professuren an deutschen Universitäten entscheidet. Johannes von Michulitsch-Radetzky, ich habe mit Ihnen früher zuerst gesprochen, war wie Billroth musikalisch sehr begabt. Er wurde von ihm eingeladen zum vierhändigen Klavierspiel in seine Privatwohnung. Und wenn Studierende oder zukünftige Assistenten eingeladen wurden, war das nicht nur eine private Auszeichnung, sondern sie wussten, Billroth hat ihr Potenzial erkannt.
Billroth war Vorreiter in Sachen Qualitätskontrolle und Dokumentation in der Medizin und im OP-Saal. Darum geht es im folgenden Beitrag von Laurenz Wollner. Er ist am Zentrum für biomedizinische Forschung der MedUni Wien tätig und er ist der Enkel des bekannten Herzchirurgen Ernst Wollner. Wollner Junior spricht aber auch über die Vorurteile, denen sich ein Deutscher, noch dazu ein preußischer Neuankömmling in Wien gegenüber sieht.
Theodor Billroth hat sehr viele Schüler, sehr viele junge Ärzte ausgebildet und einer von ihnen war Robert Gersuny. Und Robert Gersuny hat wirklich ein sehr schönes Werk, eine sehr schöne Biografie hier über Billroth verfasst und ich möchte Ihnen da einen Abschnitt nicht vorenthalten. Und zwar beschreibt er die Situation, wie es ist, in einem Hörsaal zu sitzen mit Theodor Billroth als Vortragenden und da beschreibt er, sein Vortrag war kein trocken akademischer, sondern floss ohne rednerischen Schmuck wie im leichten Gesprächston von den Lippen und man hätte den Eindruck, als entstände der Vortrag erst, während er gehalten wurde. Und man erkennt, Theodor Billroth war also auch ein sehr begnadeter Vortragender. Ich nehme mir jetzt vor, dass ich mir ein Stück davon abschneide und dass ich auch Ihnen ein paar spannende Anekdoten in den nächsten 20 Minuten erzählen werde. Ich möchte meinen Vortrag so gliedern, dass ich zuerst eben auf die Wirkung von Theodor Billroth als Vorreiter in der Qualitätskontrolle, der Dokumentation, aber auch in der medizinischen Statistik eingehen will. Und dann möchte ich den Bogen spannen zu der jetzigen Zeit. Was ist davon übergeblieben? Was sehen wir heute noch davon? Und wie sieht die Qualitätskontrolle in der heutigen Chirurgie aus? Und um das Ganze ein bisschen besser einzuordnen, wir befinden uns hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Billroth wurde 1867 nach Wien an die Lehrkanzel berufen. Und in dieser Zeit, das war eine Episode, eine Epoche, wo die Wiener Medizin wirklich einen Aufschwung erhalten hat. Wir haben auf der einen Seite haben wir ganz viele Studien, die zu Bakterien veröffentlicht wurden. Der Begriff Antisepsis hat eine ganz neue Definition bekommen. Man denke hier an Semmelweis, an Lister. Also da auf diesem Gebiet hat sich extrem viel getan. Aber ich möchte Ihnen auch nicht vorenthalten, dass der Vorgänger von Theodor Billroth, nämlich der Herr Professor Schuh, auch maßgeblich an diesem Aufschwung beteiligt war. Er war der Erste in der Monarchie, der die Äthernarkose sozusagen verwendet hat und hat hier neue Maßstäbe in der Chirurgie gesetzt. Und Professor Schuh hat hier einen Erfolg begonnen, auf den Theodor Billroth wirklich aufbauen konnte und auch diese Erfolgsgeschichte fortsetzen konnte. Als er dann 1867 nach Wien gekommen ist, hat er seine Angewohnheit, die er in Zürich hatte. Er war in Zürich zwischen 1860 und 1867. Dort hatte er nämlich ein Werk verfasst, wo er sein ganzes Patientenkollektiv, das auf seiner Uniklinik behandelt wurde, dokumentiert hat und auch wirklich minutiös aufgeschrieben hat und in weiterer Hinsicht auch tabellarisch verarbeitet hat. Also ich werde es Ihnen noch später zeigen natürlich. Er hat wirklich seine Patienten numerisch in Tabellen aufgeordnet, aufgelistet und war sozusagen, was das betrifft, der Vorreiter, der Erste, der das getan hat. Und warum wissen wir das? Ich komme wieder zurück zu Robert Gersuni, anfangs schon erwähnt. Robert Gersuni hat nämlich in seiner Biografie hier beschrieben, bis dahin gab es nämlich, so sonderbar dies auch scheinen mag, keine wirklich brauchbare chirurgische Statistik und von den Ärzten wurden nur einzelne Fälle bearbeitet. Ja, das heißt, wir können daraus schließen, Billroth in der Monarchie war der Erste, der systematisch seine Patienten geordnet und angeführt hat. Als Billroth dann 1867 nach Wien gekommen ist, waren die Reaktionen zuerst durchwachsen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt hier zwei Primarärzte. Einer hat gesagt, er mag ein guter Chirurg sein, aber ein guter Schriftsteller ist er nicht. Und der andere hat gesagt, er mag ein großer Gelehrter sein, aber operieren kann er nicht. Also die Aussagen waren hier wirklich sehr widersprüchlich, aber sie hatten gemeinsam, dass sie wirklich alle negativ gegenüber Billroth gestimmt waren. Warum war das so? Da gibt es viele Gründe. Der Hauptgrund wird wahrscheinlich gewesen sein, Billroth war Preuße und in den Jahren davor war die Schlacht von Königgrätz, in der natürlich Österreich hier gegen Preußen verloren hat. Das war natürlich ein Mitgrund, dass hier seine Kollegen in Wien eher negativ dem gegenübergestellt waren. Aber Theodor Billroth hat sehr schnell Fuß gefasst in Wien, hat sehr schnell sich hier eingelebt und hat es auch geschafft, schnell national, aber auch internationales Lob zu ernten. Und einer davon war ein sogenannter Dr. Pirogov. Dr. Pirogov war ein international anerkannter Chirurg zu dieser Zeit, der auch einer der ersten war, der die Äthernarkose verwendet hat in St. Petersburg. Und er hat ein wirklich super Zitat über Billroth gebracht. Er hat gesagt, Sie haben zuerst die Wahrheit gesagt. Und das ist wirklich sehr interessant, wenn man weiß, was damit gemeint ist. Pirogov hat erkannt, wie auch seine Kollegen, ein Problem, das wir bis zu einem gewissen Teil heute auch noch sehen, und zwar, dass überwiegend positive Resultate veröffentlicht werden und dass man, wenn man ein negatives Resultat hat, was man sich nicht erhofft hat, dass man dann die intrinsische Motivation nicht hat, das dann auch wirklich zu veröffentlichen. Aber Billroth hat in diesen Werken, die ich Ihnen gezeigt habe, wirklich seine Patienten und seine Resultate so dargestellt, wie sie wirklich waren.
Dass Theodor Billroth alles andere als ein trockener Wissenschaftler war, das bestätigt der langjährige Pressechef der Wiener Ärztekammer Hans-Peter Petutschnik in einem Artikel, beschreibt er ihn als überaus geselligen Mann und genialen Musiker. Einer seiner engsten Freunde war der Komponist Johannes Brahms und Billroth komponierte auch selbst. Das berichtet Sebastian Debus, Direktor der Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin in Hamburg. Auch er war Gastredner auf der Tagung in Wien. Debus interessiert sich für Billroth als Musiker, vor allem für seine Zeit in Zürich, wohin er als junger Chirurg berufen wurde. Debus zeigt auf, warum Billroth als Gründer der wissenschaftlichen Chirurgie gilt und daneben ein beinharter Musikkritiker war.
Nach 12 vergeblichen Bewerbungen erreichte den 30-Jährigen 1859 der Ruf auf den Lehrstuhl für Chirurgie in Zürich. Hier hatte Billroth nun Gelegenheit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Bereits 4 Jahre später, 1863, erschien die Allgemeine und Spezielle Chirurgische Pathologie und Therapie. Ein Werk, das in viele Sprachen übersetzt wurde. Billroth war ein meisterhafter Operateur. Aber dies allein hätte nie seinen internationalen Ruf begründen können. Denn hochbegabte Operateure hat es zu allen Zeiten gegeben. Für ihn aber stand nicht das Operieren im Vordergrund, sondern die Indikationsstellung und die Vorbereitung zur Operation, die sachgerechte Nachbehandlung und eine lückenlose Dokumentation, wie wir gerade gehört haben. Billroth konnte durch nichts mehr aufgebracht werden, als wenn man eine Operation machte, welche nicht absolut notwendig war und der nicht der Versuch vorausgegangen war, die Krankheit in anderer Weise zu heilen, schrieb sein Schüler Wölfler. Eine Sensation war, dass er es wagte, in Erfahrungsberichten ungeschminkt die Ergebnisse seiner chirurgischen Tätigkeit zu publizieren, während man bis dahin eben nur günstigste Ergebnisse bekannt gab. Ein sehr sichtbares Beispiel für seine uneigennützige Wahrheitsliebe. Neben der Medizin führte Billroth ein Parallelleben. Trotz seines zeitfüllenden Berufs hat er die Musik nie aufgegeben. Er war ein hervorragender Pianist, hatte aber auch Cello und Geige gespielt und in Zürich sofort ein Streichquartett gegründet. Zürich hatte damals 20.000 Einwohner. Die Musikpflege lag ausschließlich bei Vereinen und Privatpersonen. Der 31-jährige Chirurg stürzte sich hier nicht nur kopfüber in die Arbeit, sondern er übte morgens von 5 bis 6 Uhr Bratsche, um in seinem Streichquartett mitwirken zu können und fand auch noch Zeit, sich dem Musikleben der aufstrebenden Stadt zu widmen. Er trat als Verfasser brillanter, nicht selten aber auch beißender Musikkritiken hervor. Die Neue Zürcher Zeitung hatte in den ersten 60 Jahren ihres Bestehens das Musikleben kaum beachtet, das ohnehin vorwiegend in nahen Winterthur stattfand. Nun begann sie, Musikkritiken von Billroth zu bringen, die gleich zu Anfang großes Aufsehen erregten. Billroth scheute sich nicht, schon 1861 nach einem Abonnementskonzert das Programm zu tadeln. 2 Stunden ist die äußerste Länge eines Konzertes, wenn Musiker als Zuhörer gedacht werden. 1,5 Stunden ist für ein mäßig musikalisch gebildetes Publikum genug. Und weiter: Schubert hat sich beim Gesang seines Wanderers sicher im Grab herumgedreht. Und später: Die Trompeten und Posaunen müssen in Schranken gehalten werden. Die Herren mögen in ihrer schmetternden Freude bedenken, dass sie in einen heißen Saal hineinblasen, in welchem sich Menschen mit Ohren befinden. Die 2. Klarinette bläst meist unrein. Die Oboen sind höchst naiv ungeschickt. Das Fagott kann nur unschön grunzen und töpelt bei jeder Gelegenheit hinein. Das große Horn stolpert über seine eigenen Töne. Der Paukist misskennt durchaus den großen Wert seines Instruments.
Am Ende der Tagung war eine Komposition von Billroth zu hören, Todessehnsucht, ein Klavierlied aus dem Jahr 1885, mit dem wir diese Sendung ausklingen lassen.
Ich möchte hingehen wie das Abendrot und wie der Tag mit seinen letzten Gluten. Leichter, sanfter, ungefühlter Tod mich in den Schoß des ewigen Verbluten. Ich möchte der Tau im Tal, wenn durstig ihm des Morgens Feuer winken. O, wollte Gott, wie in der Sonne Strahl auch meine lebensmüde Seele trinken. Ich möchte hingehen wie der heitere Stern in vollstem Glanz, in ungeschwächtem Blinken, so stille und so schmerzlos möchte gern ich in des Himmels blaue Tiefen sinken. Du wirst nicht hingehen wie das Abendrot, du wirst nicht stille der Stern versinken. Sanft stirbt es einzig, einzig sich in der Natur. Das arme Menschenherz muss stückweis brechen.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.